LoRa München 924 ABF Arbeit, Brotzeit, Freizeit.
Hallo, Sie hören LoRa München auf 92,4 MHz mit der Sendung Arbeit, Brotzeit, Freizeit. Heute, wie immer am zweiten Mittwoch im Monat, senden die Verdi-Frauen. Wir beschäftigen uns im Rahmen der Sendereihe Die Pandemie als Brennglas und Beschleuniger mit dem Thema: Was hat es mit dem Hype um agiles Arbeiten auf sich? Was steckt dahinter? Welche Chancen und Risiken bietet Agilität und agiles Arbeiten für die Beschäftigten? Und zum Schluss wollen wir, Corona-bedingt quasi aus aktuellem Anlass, noch einen Blick auf das mobile Arbeiten werfen. Wir sprachen mit der Soziologin Frau Prof. Dr. Sabine Pfeiffer und Mike Große-Hering, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender einer IT-Firma. Im Studio sind Christiane Bielmeier, Walburga Rempe und Martina Helbing. Die Musik kommt diesmal von der Gruppe Japanese Breakfast und der CD Jubilee. An der Technik begleitet uns Felix Jakowitz, unterstützt von René Michael. Vielen Dank dafür.
Guten Abend. Agile Arbeit wird immer populärer. Agilität ist zum Synonym zeitgemäßer Organisationen geworden. Alles scheint agil zu werden, alles soll agil sein. Agiles Unternehmen, agile Führung, agiles Mindset, agiler Kulturwandel, agile Moderation, agile Verwaltung, agiles Recruitment, agiles Controlling, agiles Coaching. Bis hin zum agilen Kapitalismus findet sich fast jedes denkbare Schlagwort mit Bezug zur Wirtschafts- und Arbeitswelt heute verbunden mit dem Adjektiv agil. Wir wollen diesen Begriff entzaubern. Unsere Kollegin Martina Helbing fragte die Soziologin Frau Prof. Dr. Sabine Pfeiffer, was man eigentlich unter agilem Arbeiten versteht und wie es in der Praxis umgesetzt wird.
Ja, das ist tatsächlich ein bisschen das Problem geworden, dass es sozusagen zum One-Size-Fits-All-Begriff für alles Mögliche geworden ist. Ganz ursprünglich heißt es ja vor allem, dass, da kommt es ja her, also vom sogenannten Agilen Manifest, das Softwareentwickler erfunden haben sozusagen, und ich sage es jetzt mal etwas vereinfacht, mit der Idee, sich endlich wieder mehr aufs Programmieren konzentrieren zu können und hoffentlich mit dem Ergebnis, dass da hinten gute Software auch aus Sinne der Nutzerinnen und Nutzer rauskommt und sich sozusagen ein bisschen befreien können von den zunehmenden Managementaufgaben, so um die eigentliche Softwareentwicklung herum entstanden sind. Das ist meine Interpretation des agilen Manifest, dass Softwareentwicklerinnen und Entwickler, es waren glaube ich tatsächlich nur Männer in dem Fall, die das ursprünglich erfunden haben, aber einfach angetreten sind und gesagt haben, wir wollen uns auf die eigentliche Arbeit, die wir leisten, wieder mehr konzentrieren können und wir wollen dabei schneller auch mit denen, die die Sachen nutzen, wieder ins Gespräch kommen können, damit wir wissen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Jetzt mal ganz vereinfacht gesagt. Und das hat natürlich, Sie haben ja gerade diese unendlich lange Liste von Begriffen, die heute auch mit agil bezeichnet werden. Da wird dann meistens gemeint, es soll vor allem schneller gehen und schneller in Klammer gedacht, es soll auch kostengünstiger gehen. Das ist dann leider oft das, was mittlerweile hinten rauskommt und übrig geblieben ist. Heute auch oft so aus einer agilen Perspektive oft so das negative Bild, von dem man sich sozusagen abgrenzen will, also klassisches Projektmanagement mit rigider Planung und all sowas, das war natürlich schon genau aus derselben Idee heraus. Man muss schneller werden, man muss schneller auf Marktbedürfnisse reagieren können, die sich auch immer schneller wandeln, also vor allem auf Beschleunigung reagieren können. Dass die Teams an manchen Stellen kleiner werden, hat natürlich auch damit zu tun, ich jetzt eher sagen, unabhängig davon, in welcher Projektförmigkeit man arbeitet, dass Softwareprojekte komplexer geworden sind und immer wo Dinge größer werden und mehr Menschen und Prozesse beteiligt sind, muss man auch wieder kleinere Einheiten schaffen, die man dann auch wieder irgendwie verbinden muss, weil die Dinge, die die kleinen Einheiten schaffen, ja auch wieder irgendwie zum großen Ganzen passfähig sein müssen. Da würde ich jetzt sagen, das ist eher was, was wir also entweder in den Bereichen sehen, die per se klein sind, also das gerade gegründete Start-up, das halt nur aus 5 Personen besteht, da ist man sozusagen zwangsläufig agil, vielleicht aber auch nur, weil man noch gar keine richtigen Prozesse eingebaut hat. Oder man denkt jetzt ans ganz andere Ende und stellt sich eben große, komplexe Projekte vor. Und das haben wir ja immer mehr. Softwareprojekte werden immer komplexer, weil sie auch oft mit vielen Altlasten zu tun haben, die sie mit sich rumschleifen. Und das heißt auch, früher hätte man das mal einfach Arbeitsteilung genannt. Also man macht halt kleinere Einheiten, die dann spezialisiert bestimmte Teilaspekte bearbeiten. Was dann die Idee des Agilen nicht immer leichter macht, weil natürlich trotzdem die Sachen verbunden werden müssen. Und in den meisten Unternehmen, in denen wir zu agilen Projekten und agiler Arbeit geforscht haben, ist es auch so, dass sie selten Strukturen finden, die nur agil sind, im größeren Maßstab, sondern die Unternehmen meistens versuchen, um das Agile, was auf Teamebene passiert, drumherum dann doch das sehr klassische und auch sehr viel rigider, controlte, klassische Projektmanagement weiterhin aufrechterhalten. Also das Team plant, so ist zumindest die Grundidee der verbreitetsten agilen Konzepte. Da gibt es auch Unterschiede, also unterschiedliche Ansätze. Aber ganz üblich ist, dass das Team für die nächsten 2 Wochen, den sogenannten Sprint, sehr kleinteilig und sehr für sich plant, was ist leistbar, was steht an, was können wir auch in den 2 Wochen wirklich realistisch machen. Also sind zum Beispiel 2 in Urlaub, dann können wir in den 2 Wochen weniger bewegen als sonst und so. Also eine Schätzung machen, was möglich ist in den 2 Wochen und was jetzt sozusagen aus einer sachlichen Perspektive dran ist und gemacht werden soll. Und dann ist die Idee, dass tatsächlich diese 2 Wochen dann nicht mehr gestört wird von weder vom Vorgesetzten oder der Vorgesetzten noch von Kundenseite, noch dass andere Teams sagen, du spring hier mal schnell ein, sondern dass man sich tatsächlich dann in diesen 2 Wochen komplett auf die Arbeit konzentrieren kann. Das heißt aber schon, dass natürlich zum Beispiel von Seite des Product Owners, der oft die Schnittstelle zu anderen Teams ist und auch zum Kunden, neue Anforderungen reinkommen. Wenn man ordentlich nach Agilitätsprinzipien arbeitet, dann würde man sozusagen der Person sagen, das ist schön, dass du eine neue Anforderung für uns hast, die gucken wir uns auch gerne an und dann schauen wir, ob wir sie in den nächsten Sprint reinpacken. So lange musst du jetzt warten.
Sprint in der agilen Arbeitswelt ist. Idealerweise legt das Team ein Arbeitspaket fest und kann sich darauf konzentrieren und wird in den nächsten 14 Tagen nicht mehr gestört. Soweit in der Theorie. Da hat es uns nun interessiert, wie das denn in der Praxis funktioniert und für wen diese Arbeitsform gedacht ist. Deshalb haben wir einen Menschen aus der Praxis dazu geholt. Mike Große-Hering ist stellvertretender Betriebsratsvorsitzender und arbeitet in einem Unternehmen, das Dienstleister für Banken ist. Die Firma deckt den kompletten IT-Bereich für ihre Kunden ab, von der Organisationsberatung bis zur Hard- und Softwareentwicklung.
Ja, am Standort München haben wir ca. 500 Mitarbeitende und da wir vor einem guten Jahr das Gesamtunternehmen umgestellt haben, in einer sogenannten Transformation auf agiles Arbeiten, arbeiten inzwischen alle Mitarbeitenden agil. Ob das Softwareentwicklung ist, ob das Finanzbuchhaltung ist, ob das Revision ist, ob das Vertrieb ist, mehr oder weniger. Und wie das klappt, das kann man nicht so pauschal sagen. Das klappt insgesamt ganz gut. Aber es gibt viele neue Rollen und neue Rollenverständnisse im Unternehmen und darauf müssen sich die Mitarbeitenden und die Führungskräfte noch einstellen. Das ist auf einem guten Weg, aber es gibt auch noch Lücken, es gibt auch noch Bedarfe.
Macht ihr das dort so ganz klassisch, wie die Frau Dr. Pfeiffer uns erklärt hat, in so 2-Wochen-Sprints in den Teams oder läuft das anders?
Das ist schon ähnlich angelehnt. Wir haben uns da mal an das Spotify-Modell angelehnt und im agilen Arbeiten sind 10-Wochen-Sprints sehr üblich und an die halten wir uns meistens auch. Also nicht 2 Wochen, sondern 10 Wochen.
Und in den 10 Wochen darf nicht gestört werden, dürfen keine neuen Anforderungen gestellt werden. Klappt das über 10 Wochen?
Das klappt grundsätzlich schon, aber das Besondere an der agilen Arbeitsweise ist auch, dass es wenig feste Regeln gibt. Das heißt, wenn man feststellt, dass man Regeln verändern muss während des Prozesses, dann wird es auch gemacht. Das heißt, man reagiert dann schon auch während der 10 Wochen auf besondere Dinge, neue Erkenntnisse. Da wird nicht gewartet auf den nächsten Sprint. Aber grundsätzlich stimmt das. Man hat ein Portfolio, ein Backlog heißt das in der agilen Arbeit, da sind alle Anforderungen drin. Ein Produktmanager oder ein Verantwortlicher bestimmt, was in den nächsten 10 Wochen ungefähr in Abstimmung mit dem Team, was da gemacht wird. Und dann arbeiten die im Idealfall 10 Wochen lang diese Anforderungen ab.
Okay, und die treffen sich dann so trotzdem einmal in der Woche, um kurz den Ist-Stand, wie weit seid ihr gekommen, zu überprüfen? Oder arbeitet in dem Team dann jeder für sich die 10 Wochen?
Nein, keinesfalls. Also auch das ist unterschiedlich. Es gibt die Stand-Ups, das können tägliche Stand-Ups sein, dass man sich kurz abstimmt, wo steht jeder oder wo braucht jeder Hilfe. Da stimmt man sich mindestens wöchentlich ab und es ist nicht so, dass jemand 10 Wochen vor sich hinarbeitet und nach 10 Wochen die Überraschung ist, klappt nicht oder klappt doch oder ist alles ganz anders. Nein, die Abstimmung passiert viel häufiger.
Könnten eigentlich alle Menschen agil arbeiten, wenn es, wie in dem Unternehmen von Mike Große Hering vorgesehen ist, die Rahmenbedingungen stimmen? Auch wenn in der Theorie von 2 Wochen Sprints die Rede ist, wird es offensichtlich in der Praxis ein wenig anders gelebt. Es gibt also auch 10 Wochen Sprints. Und in unserem Beispiel darf das Team aus wichtigen Grund, zum Beispiel um Kundenwünsche zu berücksichtigen oder technische Veränderungen, auch gestört werden. Das kann also dazu führen, dass die Ziele geändert werden. Nun arbeitet Mike Große-Hering in einem IT-Unternehmen. Der Hype um agiles Arbeiten geht aber viel weiter. Wie vorhin schon gesagt, ist es ja ein neues Zauberwort für die Arbeitsorganisation geworden. Wo macht es also Sinn, agil zu arbeiten und wo nicht? Fragten wir Frau Professor Dr. Sabine Pfeiffer. Und dann hat uns noch interessiert, ob Frauen besonders gut mit dieser Arbeitsform zurechtkommen.
Agil macht immer dann Sinn, wenn ich sage, es kann im Entwicklungsprozess können ständig Dinge passieren, auf die ich tatsächlich zeitnah reagieren muss und die möglicherweise auch das, was ich tue und in welcher Reihenfolge ich es tue, auch nochmal ändern muss. Weil wenn ich jetzt sage, ich habe ein technisches Projekt, wo ich einen bestimmten Maschinentyp, im Maschinenbau zum Beispiel, habe, der an sich von den Grundkoordinaten ziemlich ähnlich ist, aber für bestimmte Kunden gibt es Varianten in der Spezifikation. Aber an sich sind die ganzen Abläufe ziemlich klar, weil man diese Maschine zwar in Varianten, aber vom Grundsatz her schon irgendwie 400 Mal gebaut hat. Da kann man dann sagen, naja, da wird jetzt nicht so viel Unvorhergesehenes passieren in dieser Art von Projekt. Da kann ich auch ziemlich klar definieren, wann was passiert, weil dieses Spiel haben wir schon oft gespielt und wir wissen genau, wie wir spielen müssen. Es schadet aber auch nichts. Wo es ein Problem ist oder werden kann, ist da, wo ich harte technische Abhängigkeiten zwischen Teams habe, die nicht revidierbar sind. Also wo ich sage, Team B kann tatsächlich seine Arbeit erst dann machen, wenn Team A an einer bestimmten Stelle angekommen ist. Und diesen Zeitpunkt müssen wir auch rigide planen, weil das eine extreme Weichenstellung im Projekt ist. Da komme ich vielleicht an Grenzen von Agilität. Und aus meiner Sicht eines der großen Probleme ist, dass man sich diese Frage gar nicht stellt, welche Varianten sind denn für unsere Produkte, unsere Prozesse die passenderen, sondern im Moment so ein bisschen alle glauben, Agilität ist sozusagen das Allheilmittel für alles und immer die beste Antwort.
Jetzt war weit vor Corona die Diskussion, dass für Frauen agiles Arbeiten echt super sei, weil genau sie ihnen ja diese sozialen Kompetenzen zugeschrieben werden, dass man im Team arbeiten kann, dass man besser Zeiten abschätzen kann. Kann man das denn feststellen, dass überhaupt Frauen in dieser agilen Arbeitswelt zurzeit unterwegs sind?
Auch da würde ich erstmal 2 Ebenen auseinanderhalten. Natürlich da, wo man in die Softwareentwicklung geht, sind weiterhin natürlich weniger Frauen zu finden, als wenn ich in Bereiche der sozialen Arbeit gehe. Also natürlich haben wir immer noch da weniger Frauen. Einfach in der Masse sind da weniger Frauen unterwegs als Männer. Das wird sich oder hat sich dann auch in den letzten Jahren nicht maßgeblich geändert. Ich glaube auch, dass es sozusagen da zwei Missverständnisse drinstecken. Das hört man übrigens ja nicht nur in Bezug auf Agiles, sondern alles, was so unter diesem Stichwort New Work daherkommt, hat immer wieder behauptet, auch kein neues Phänomen, dass es für Frauen irgendwie besser wird, immer mit dieser Begründung, weil soziale Kompetenzen mehr gefordert sind. Das finde ich immer erstens schon mal schwierig, weil diese Zuschreibung, dass immer die Frauen für das Soziale zuständig sind und das irgendwie immer schon per se besser können als Männer, finde ich hochgradig genderunsensibel, ehrlich gesagt. Also weil es natürlich auch Klischees wieder verfestigt, ne? Und das Zweite ist, dass wenn man sich die mal anschaut, wie agiles Arbeiten wirklich funktioniert, würde ich jetzt auch nicht sagen, oder würde auch sagen, es ist ein Missverständnis, wenn man glaubt, dass agile Teams, dass es da um mehr soziales Miteinander geht. Also erstmal ist ja ein kooperatives Arbeiten in einem Team immer schon hochgradig sozial, weil man mit seiner Arbeit aufeinander verwiesen ist. Ob man jetzt deswegen auch noch viel miteinander spricht, klischeemäßig wissen wir, dass im IT-Entwicklungsbereich generell weniger gesprochen wird, auch ein Klischee. Aber das ist eigentlich gar nicht vorgesehen in der agilen Arbeit. Also es gibt zwar Elemente, in denen man sich austauscht, also im Schätzprozess, im täglichen Beieinanderstehen, den sogenannten Daily, und auch im Review-Prozess, aber zumindest wenn man die Sachen nach Lehrbuch abwickelt, muss man ja nicht, aber so ist es eigentlich vorgesehen, sind die Zeiträume, die man dafür zur Verfügung hat, ziemlich knapp bemessen. Also das Daily ist üblicherweise etwas, wo man auch bewusst beieinander steht, statt sich an einen Tisch zu hocken und sich einen Kaffee zu holen. Und dann hat man 15 Minuten und in diesen 15 Minuten geht es eigentlich ziemlich straff und taff, sehr arbeitsbezogene Fragen, und da geht es jetzt nicht darum, wie geht's mir gerade mit dir oder da war ich jetzt irgendwie emotional angefasst von dir oder so. Also um diese Art von Sozialität geht's ja da gar nicht. Insofern, also ich finde diese Zuschreibung, dass das per se kommunikativer, dass man da mehr Empathie braucht, mehr Soziales, trifft eigentlich die Idee der Agilität aus meiner Sicht nicht wirklich. Und ich persönlich als Frau, die übrigens auch selber mal in einem Männerberuf lange gearbeitet hat, in einem sogenannten, wenn es auch nicht Softwareentwicklung war, finde es auch eigentlich, ich fühle mich da immer falsch adressiert, wenn man von mir per se, nur weil ich Frau bin, mehr Empathiefähigkeit, Teamfähigkeit und sonst was erwartet und zugesteht. Ich bin ja auch Arbeitssoziologin und deswegen für mich entsteht in der Arbeit das Soziale überwiegend und auch ziemlich robust über das wirklich Zusammenarbeiten und nicht unbedingt auf der Ebene oder zumindest nicht nur auf der Ebene, wie und ob man miteinander redet.
Der Mythos, dass Frauen die besseren agilen Arbeiterinnen sind, scheint also widerlegt zu sein. Es geht nicht in erster Linie um soziale Kompetenzen, sondern ums Miteinander im Team. Für die Besprechung der gemeinsamen Arbeiten in einem Daily sind täglich nur 15 Minuten vorgesehen, und zwar wortwörtlich im Stehen nach dem klassischen Modell. Es geht also eher um die Lösung von knallharten Arbeitsaufgaben. Agiles Arbeiten ist auch kein Allheilmittel und nicht immer die beste Antwort zur Problemlösung in einem Betrieb. Die Unternehmen müssen also überlegen, wo es Sinn macht. Wie schaut es nun eigentlich in dem IT-Betrieb aus, in dem Mike Große-Hering arbeitet?
In dieser Theorie heißt es ja, dass die Teams sich ihre Ziele selber setzen. Das kann ich mir so in der Praxis oft gar nicht so richtig vorstellen. Wer bestimmt denn, wie viel gemacht werden muss?
Naja, das sollte das Team selber machen, aber es gibt natürlich in der Realität immer äußere Zwänge. Das heißt, man einigt sich natürlich schon darauf, sag ich mal, was in den 10 Wochen zu schaffen ist, damit sich das Team, die immer sehr optimistisch sind, damit die sich nicht so übernehmen und immer wieder feststellen, dass sie ihre Ziele nicht erreichen können, gibt es natürlich sowas wie einen Scrum Master, das heißt jemand, der genau auf solche Dinge aufpasst, der also den Prozess begleitet und das Team auch berät oder auch darauf hinweist, wenn sie sich zu viel vornehmen. In der Idealwelt bestimmt das Team selber diese Dinge, in der realen Welt ist es nicht so, da gibt es immer Kompromisse.
Und die Form von Selbstausbeutung, ist die da nicht manchmal auch ziemlich stark, gerade im Softwareentwicklungsbereich? Da arbeiten, verbeißen sich die Leute ja manchmal so richtig und merken gar nicht, wie die Zeit vergeht.
Ja, das ist so, wie du sagst. Die Arbeit macht natürlich auf der einen Seite mehr Spaß, wenn du dich mit dem Produkt identifizierst, wenn das zu deinem Kind wird. Und dann engagierst du dich auch dafür und bist selbst motiviert. Also wir nennen das indirekte Steuerung. Da ist nicht mehr der Chef, der sagt, zack, zack, mehr und fertig werden, sondern du selber bist das und möchtest ja, dass das fertig wird. Und dann gibt's natürlich das Team auch noch, was auch Ziele hat und möchte, dass das fertig wird. Und du musst dich natürlich dann schon im Team auch erklären, warum es nicht weitergeht, wenn du mit deinem Päckchen nicht fertig wirst. Und darum ist es ein Problem. Und wir versuchen jetzt als Betriebsrat natürlich darauf hinzuwirken, dass die Leute das rechtzeitig merken. Irgendwann merkt natürlich jeder, dass er sich zu viel zumutet, aber das sollte nicht zu spät passieren.
Die Gefahr der Selbstausbeutung ist also gegeben, auch der Druck, der von anderen Teams ausgeübt wird. Wie kann das verhindert werden und was empfiehlt Frau Professor Dr. Sabine Pfeiffer, die an der Studie Gute agile Projektarbeit mitgearbeitet hat? Das werden wir nach der Musik klären.
Auch wenn wir ein nicht kommerzielles Radio sind, heißt das nicht, dass wir kein Geld brauchen. Vielmehr ist Lora München auf Ihre Spenden angewiesen. Mehr Informationen unter www.lora924.de oder Telefon 480-2851. Noch einmal 480-2851.
Guten Abend. Sie hören die Sendung der Verdi-Frauen auf Lora München. Heute zum Thema agiles Arbeiten. Nachdem wir geklärt haben, was sich hinter agiler Arbeit verbirgt, wo sie sinnvollerweise eingesetzt werden soll, wollen wir nun versuchen zu klären, wie agile Arbeit zu einer Arbeit wird, die nicht krank macht. Denn das passiert bei der sogenannten Selbstorganisation der Teams, wie wir vor der Musik vom stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden Mike Große-Hering gehört haben, ja leider doch immer wieder. Wir kommen nun zur Studie Gute agile Projektarbeit in der digitalen Arbeitswelt. Das Projekt DIGAP, in dem Sabine Pfeiffer federführend mitgearbeitet hat. DIGAP ist eine Studie, die über 3 Jahre lief und an der Universitäten, große und kleine IT-Firmen, Institute und auch Verdi beteiligt waren. Untersucht wurden die Arbeitsbedingungen in agilen Teams. Ist es eigentlich so, dass agiles Arbeiten auch für die Beschäftigten bedeutet, dass es gute Arbeit ist? War unsere Frage an Sabine Pfeiffer.
Ja, das war schon ein bisschen die Grundidee des Projektes, dass agiles Arbeiten nicht automatisch und immer gut ist. Also gut im Sinne für die Beschäftigten. Also wir wissen ja aus vielen, vielen Studien und vielen, vielen Krankenkassendaten und so weiter seit vielen Jahren schon, dass gerade in solchen Bereichen, wo Menschen hochqualifiziert sind, relativ autonom sind in dem, was sie tun, dass es da eine hohe Gefahr gibt zur Selbstausbeutung bis hin zum Burnout, also größer als in vielen anderen Bereichen. Unter anderem auch, weil einem ja die Arbeit auch wahnsinnig Spaß macht, weil man das Gefühl hat, dass man da sehr viel auch von sich da reinbringen kann und so weiter. Wir haben in Forschung schon, bevor wir das DIGAP-Projekt angefangen haben, in meinem Forschungsbereich ist das dritte große Projekt zur Agilität. Also wir forschen seit über 10 Jahren mittlerweile zur Agilität und wussten deswegen aus den Vorläuferprojekten schon, agiles Arbeiten ist einfach nicht automatisch gutes Arbeiten. Das kann auch so organisiert sein, dass der Takt zu schnell ist, dass es kein, wie es im agilen Manifest heißt, kein Sustainable Pace gibt, also keine Geschwindigkeit, die nachhaltig gut ist, weil sie eben, jeder kennt das, der Projektarbeit macht, da darf es auch mal kurze Phasen geben, wo man sozusagen über die Leistungsgrenze hinausgeht, aber das darf eben nicht zum Dauerzustand werden. Und wir wussten aus unserer Forschung vorher, da wo Unternehmen diese Nicht-Einmischung in diesem üblicherweise 2-wöchigen Sprint wirklich ernst nehmen, da funktioniert es ganz gut. Dass Menschen nicht überlastet werden, dass sie nicht Gefahr laufen, dass das einfach zu viel wird und dass man überhaupt nicht mehr abschalten kann und eben all die Phänomene entwickelt, die dann, auch wenn sie über lange Zeit so anhalten, tatsächlich zu größeren, auch gesundheitlichen und psychischen Folgen führen können und haben uns gefragt, gibt es eigentlich noch mehr Stellschrauben als das, damit man gewährleisten kann, dass agiles Arbeiten auch gutes Arbeiten ist und können wir die entwickeln mit den Unternehmen zusammen. Gerade weil das Thema sich so ausweitet, ist es ja immer wichtiger, dass man auch sagt, wie kann man es denn gestalten, dass wir nicht noch mehr Burnout-Gefährdung sozusagen damit mitskalieren. Also natürlich sehen wir in allen Unternehmen, das ist ja auch sozusagen kaum einzuhegen im Moment anscheinend. Überall muss es immer mehr werden, schneller werden und so weiter. In dem Moment, wo man wenigstens, sind es jetzt die klassischen Mitarbeiter- oder Zielgespräche oder, das haben wir unter anderem eben angeschaut, kann man auch in den Elementen des agilen Arbeitens, da gibt es ja auch Elemente wie den Review oder eben diesen Schätzungsprozess, also redet man dann wirklich offen darüber am Beginn des Sprints, was wirklich leistbar ist in diesen 2 Wochen und was mit der Man- oder Woman-Power, die man eben zur Verfügung hat, nicht mehr leistbar ist.
Also aufgepasst, agile Arbeit darf nicht dazu führen, dass Beschäftigte sich immer schneller und schneller im Hamsterrad drehen und irgendwann ausgebrannt sind. Laut der Studie müssten die Beschäftigten ihre Überlastung selber offen ansprechen und auch durchsetzen, dass mehr Zeit eingeplant wird. Doch was sagen ihre Teams dazu? Eine schwierige Situation, die ja auch der Betriebsrat Mike Große-Hering ansprach. Die schlechte Betreuungssituation der Kinder in der Corona-Zeit wäre doch eine schöne Gelegenheit gewesen, Solidarität in den Teams zu üben und Ziele realistisch nach unten anzupassen. Martina Helbing fragte Frau Dr. Pfeiffer und danach den Betriebsrat Mike Große-Hering, ob die Teams auf diese Notsituation eingegangen seien.
Jetzt speziell unter den aktuellen Bedingungen, also Homeschooling, auch wenn beide Partnerinnen im Homeoffice sitzen, dass doch Frauen da stärker belastet sind mit diesen Doppelbelastungen, Homeschooling und sich tagsüber, als man das machen könnte, wenn man in der Arbeit wäre, ob sowas mit eingepreist wird. Eigentlich hätte das Instrumentarium des Agilen dafür eine gute Antwort, weil wenn ich am Anfang des Sprints schätze, was können wir in diesen 2 Wochen wir als ganz konkretes Team tatsächlich leisten von den Sachen, an denen wir jetzt gerade dran sind, dann müsste sowas auch eingepreist werden. Dann müsste man sagen, du, aber wir haben jetzt wieder die Woche Homeschooling, wir sind Inzidenz über dem Grenzwert, die Schule hat wieder dicht gemacht, also das heißt, meine 2 Kiddies sind wieder zu Hause. Das heißt, ich werde diese Woche nicht 100% so funktionieren wie sonst. Das müssen wir einpreisen in unserer Planung für die 2 Wochen.
Wenn eine Frau jetzt die Kinder im Homeschooling zu Hause hat, schafft die ja einfach gar nicht mehr so viel. Wie haben die Teams darauf Rücksicht genommen? Es können ja auch Väter sein, die denn sich um die Kinder kümmern müssen.
Naja, das ist natürlich nicht leicht zu sagen, weil das jedes Team für sich macht und unterschiedlich damit umgeht. In der Praxis ist es meistens so, dass dann Arbeiten in die Abendstunden oder in die Morgenstunden verlagert werden. Das ist, denke ich mal, die hauptsächliche Umgehenspraxis damit. Dieses Parallelbetreuen, das funktioniert natürlich überhaupt nicht, weil man beiden da nicht oder er oder sie beiden nicht gerecht wird. Verlagerung in die Abendstunden ist da das Gängige.
Und was sagt ihr so als Betriebsrat dazu? Ich meine, es gibt da auch Nachtarbeitszuschläge oder sonst was eigentlich?
Naja, wir haben einen festen Arbeitszeitrahmen, das heißt, man kann nicht beliebig lange arbeiten und dann ist das schwierig. Das ist einfach schwierig. Zum Glück entspannt sich ja jetzt das wieder, so dass Schule wieder möglich ist. Ja, das ist schwierig. Wir erinnern unsere Kollegen und Kolleginnen daran, auf sich selbst zu achten und die Regeln einzuhalten.
Wie funktioniert das? Habt ihr denn eine Mitbestimmung da eigentlich, wie die Teams so ihre Arbeitszeiten gestalten?
Ja, es gibt natürlich eine GBV-Arbeitszeit bei uns. Da ist der Arbeitszeitrahmen festgelegt pro Tag, pro Woche, wie viele Überstunden gemacht werden dürfen. Und wir haben auch einen Überstundenausschuss, der sich darum bemüht, die gröbsten Ausreißer im Auge zu behalten und dann auf die Mitarbeitenden zugeht und mit denen spricht, wie man ihnen helfen kann, warum die Situation ist und im Extremfall auch auf die Führungskräfte zugeht und sie bittet, wie es im Tarifvertrag, in der GBV auch vereinbart ist, die Konten zurückzuführen, die Stundenkonten zurückzuführen und die Arbeitsverteilung so zu gestalten, dass die Mitarbeitenden die Regeln einhalten können und gesund bleiben.
Tja, theoretisch hätten die Teams also schon Rücksicht auf die durch Corona erzeugten Zwänge nehmen können, aber dann wurde doch eher nachts und am Wochenende gearbeitet. Wohl den Beschäftigten, in deren Betrieben es Betriebsräte gibt, die sich wenigstens zum Teil um die Einhaltung der Arbeitsbedingungen kümmern. Nach der Musik werfen wir aus aktuellem Anlass einen Blick auf die Entwicklung im Bereich des mobilen Arbeitens und des Homeoffice. Die Arbeitsbedingungen dort sind im Wesentlichen leider noch nicht geregelt. Mike Große-Hering ist stellvertretender Betriebsratsvorsitzender in einem Dienstleistungsunternehmen für Banken. In München hat das Unternehmen ca. 500 Beschäftigte. Die Firma deckt den kompletten IT-Bereich für ihre Kunden ab, von der Hard- und Software bis zur Organisationsberatung. Die Firma hat 3 Standorte und somit gibt es auch einen Gesamtbetriebsrat, der Betriebsvereinbarungen aushandelt, im Folgenden GVB genannt. Wie sieht es eigentlich mit mobilem Arbeiten, sprich auch Homeoffice, in diesem Betrieb aus? Gibt es betriebliche Regelungen? Wie kann Betriebsratsarbeit unter den Umständen funktionieren?
Wir haben schon vor der Corona-Krise eine GBV zum mobilen Arbeiten gehabt. Die war da noch recht neu, in der erstmalig geregelt wurde, dass das mobile Arbeiten der Standard ist und dass die Führungskraft und das Team abstimmen muss, wann das halt nicht geht und wie man sich dann trotzdem noch trifft. Und es gibt natürlich auch Jobs, Druckoutput zum Beispiel, also wo man wirklich an die Hardware heran muss, da muss man im Unternehmen sein. Und das wurde auch etwas genutzt. Und in der Corona-Zeit hat sich das natürlich umgekehrt, sodass im Betrieb dann vielleicht plötzlich nur noch 10% Leute waren. Jetzt kommen sehr langsam ein paar mehr. Also ich habe es selber auch ausprobiert. Ich kann sagen, dass ich das letzte Jahr vielleicht 8-mal, 10-mal überhaupt im Unternehmen war. Ansonsten nur Homeoffice gemacht habe, nur Videokonferenzen gemacht habe. Jetzt bessert es sich langsam, aber recht zögerlich. Also ist noch kein Umschwung bei uns.
Und was für Regelungen habt ihr für die, wie die Ausstattung sein muss zu Hause? Tut die Firma da Geräte hinstellen, Stühle hinstellen?
Also die Regelung ist so, dass Homeoffice freiwillig ist. Das heißt, es kann nicht angewiesen werden. Es ist wichtig, dass sich das Team abstimmt und dass sich die Mitarbeitenden sich mit der Führungskraft abstimmen. Im Moment ist wie der Anteil jeweils sein soll. Im Moment ist so die Empfehlung, 2 Tage reinzukommen, 3 Tage zu Hause zu bleiben. Kann auch umgekehrt sein, aber so in dieser Größenordnung. Ausstattung ist zurzeit bei uns ein großes Diskussionsfeld, denn wir sind sowohl in neuen Entgelttarifverhandlungen als auch in dem Abschluss einer neuen GBV, zum ABW nennt sich das bei uns Activity-Based Working. Das heißt, dort wird nochmal diese GBV mobiles Arbeiten aufgegriffen und überarbeitet und integriert. Und da geht es jetzt genau um das Thema Ergonomie. Und Ergonomie nicht nur am Arbeitsplatz, aber inzwischen ist eben auch der mobile Arbeitsplatz oder das Homeoffice ein Arbeitsplatz. Der Arbeitgeber sieht das eigentlich eher so, dass da der Arbeitnehmer alleine für verantwortlich ist, aber wir haben jetzt lange hin und her geredet und verhandelt, sodass der Arbeitgeber gezwungen ist, auf uns zuzugehen und zu überlegen, wie das gestaltet werden kann. Aber bisher beschränkt sich das auf die rein technische Ausstattung. Natürlich bekommt jeder seinen Laptop, bekommt jeder seinen Bildschirm, aber bisher endet das da.
Okay, auch nicht die Internetzugänge, Telefonkosten.
Bisher auch nicht. Das steht auch nicht mehr zur Diskussion, dieser Teil. Was zur Diskussion steht, ist, dass wir fordern, dass es einen Zuschuss gibt zur Ausstattung im Sinne Ergonomie. Und da gibt es jetzt verschiedene Modelle. Der Arbeitgeber hat angeboten und tut es jetzt auch aktiv, weil wir sowieso unser Unternehmen auch intern jetzt umbauen Richtung Desk-Sharing. Das heißt zum Beispiel 10 Arbeitsplätze für 15 Personen. Da muss ja dann einiges umgebaut werden, so das alte Mobiliar, nicht wirklich altes, aber nicht mehr genutztes Mobiliar, wird am Mitarbeiter abgegeben. Aber das hat immer den Punkt, dass diese großen Büromöbel, die passen oft in normale Wohnungen einfach gar nicht rein. Nicht nur, dass sie schlecht aussehen, das wäre noch ein anderer Punkt, aber sie sind einfach groß. und man kann die in eine normale Wohnung kaum integrieren, nicht sinnvoll integrieren. Also das macht der Arbeitgeber, und jetzt sind wir natürlich noch an dem Punkt, dass wir sagen, wir wollen sowas wie ein Budget, vielleicht 500 Euro alle 5 Jahre, damit die Mitarbeitenden sich da einen Bürostuhl oder einen Schreibtisch kaufen können. Aber das will er aktuell nicht.
Naja, ich meine, letztendlich spart er sich ja sicherlich auch Mietkosten auf Dauer.
Er spart sich ganz erheblich Geld an der Stelle. Und wenn es auch nicht das erste Ziel ist, so ist es doch ein sehr gewünschtes oder, sage ich mal, angenehmes Ziel, da erheblich Kosten zu sparen. Und auf Dauer werden auch Gebäude abgemietet. Ja, das mobile Arbeiten wird von den Mitarbeitenden sehr unterschiedlich empfunden. Die einen sind begeistert und sagen, jetzt brauche ich endlich aus Augsburg nicht mehr herzufahren. Bis zu denen, die sagen, Momente mal, ich habe eine kleine Wohnung oder vielleicht Kinder zu Hause, eben nicht die Möglichkeit, gut und sinnvoll zu Hause zu arbeiten. Wie blöd ist das denn für mich? Das gefällt mir ja gar nicht. Und ich möchte weiterhin jeden Tag in die Arbeit kommen. So, diese Extreme sind bei uns vorhanden, und das ist dann auch gar nicht so leicht, alle Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen.
Aber die dürfen ja dann auch kommen, die bei euch arbeiten wollen und nicht zu Hause.
Die dürfen kommen, richtig, die dürfen kommen. Jetzt haben wir aber natürlich die neue Hürde des sogenannten Desk-Sharings. Das heißt, niemand hat in Zukunft, das wird gerade bei uns eingeführt, noch einen festen Arbeitsplatz.
Okay.
Das heißt, du musst dich einbuchen und suchst dir halt deinen Arbeitsplatz. Das kann natürlich derselbe sein, wenn es sich gerade so ergibt. Das kann aber auch immer ein bisschen woanders sein. Das gefällt manchen ganz gut und ist denen egal, und manche finden das gar nicht gut und leiden darunter. Aber es ist halt so, es gibt halt, sag ich mal, gute und weniger gute Arbeitsplätze. Schön am Fenster gelegen oder am Flur oder neben der Toilette. Ja. Oder neben den netten Kollegen oder neben denen, mit denen man nicht so gut klarkommt. Das heißt, es ist dann ein ständiger Veränderungsprozess. Du musst dich ständig neu auf Dinge einstellen.
Eigentlich bilden sich dann auch nicht so richtig gut Teams, die was verändern wollen im Betrieb, wenn du permanent mit anderen Leuten zusammenarbeitest, oder?
Das ist richtig, und deswegen ist die Idee, dass man so Buchungszonen bildet. Das heißt, man versucht dann, die Gruppen beieinander zu halten oder es ihnen zu ermöglichen, dass sie sich in einem bestimmten Bereich, sage ich mal, dritter Stock rechts in der Ecke, ihre Arbeitsplätze alle miteinander teilen und dann diese Buchungszone mehr für sich benutzen, sodass man dann ungefähr immer beieinander ist.
Ist ja für euch als Betriebsrat auch ganz gut. Ich meine, wenn du mit Teams reden kannst, wenn ihr durch den Betrieb lauft und ihr trefft da überhaupt noch Leute, wie funktioniert diese Kommunikation?
Also zurzeit funktioniert die kaum, denn wenn ich im Unternehmen bin, dann ist da niemand, dann ist überall dunkel, der Parkplatz ist leer. Das ist eine große Hürde für die betriebsrätliche Arbeit. Auch die Betriebsversammlung konnte jetzt schon seit einem Jahr nicht mehr in Präsenz stattfinden. Wir haben so eine Art virtuelle Betriebsversammlung gemacht halt. Und für uns ist es eine große Herausforderung, in Kontakt mit den Kollegen und Kolleginnen zu bleiben.
Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte, solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt. Albert Einstein.
Lora München, zu hören auf UKW 92,4, auf DAB Plus und im Internet. Sendezeiten und Programm finden Sie unter lora924.de.
So, Sie hörten zum Schluss unseren Kollegen und stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden Mike Große-Hering. Nicht nur Corona hat also die Arbeitswelt durcheinander gebracht. Der Trend zum mobilen Arbeiten und Homeoffice war schon vorher da. Corona ist eher das Brennglas, das alles noch stärker verdeutlicht hat. Wie schaut es in den Betrieben aus, wo es noch gar keine Regelungen zu diesem Thema gab? Darüber wollen wir nun reden.
Ja, so, jetzt haben wir 3/4 Stunde zugehört über agiles Arbeiten, Mobile Office und diesen Dingen. Ihr habt ja Kontakt mit Kolleginnen in letzter Zeit gehabt auf der Bundesfrauenkonferenz. Und Christiane, du arbeitest in der Stadtbibliothek und hast Kontakte zu dem, wie es in der Stadt so los ist. Wie ist denn das zurzeit? Kommen die Leute langsam wieder aus ihren Löchern raus oder gibt es Regelungen für mobiles Arbeiten?
Sofern sie da rein verschwinden konnten, was ja auch nicht immer möglich war. Aber ja, es ist unterschiedlich. Also in der Stadtbibliothek war es zum Beispiel so, dass es gar nicht immer ging, dass die Leute ins Homeoffice gingen. Und es gibt diverse Probleme, die auch so geregelt werden mussten. Und die Stadt hat teilweise schon Regelungen gehabt dafür, also für sogenanntes mobiles Arbeiten. Aber das war auch in der Stadtbibliothek immer nur so stundenweise und für ganz wenige Personen vor Corona. Und erst als Corona anfing, hat sich das eben verstärkt. Und auch die Nachfrage oder das Interesse daran, dass auch die Kolleginnen und Kollegen sich nicht gegenseitig anstecken konnten und gefährden konnten, haben wir halt versucht, da mehr zu machen.
Und gibt es Regelungen?
Ja, also im Prinzip ist es bei der Stadtbibliothek so, dass es in dem Sinne keine Regelung gibt, weil es kein echtes Homeoffice gibt, beziehungsweise wir sind ja ein Teil der großen Stadt München und es gibt von der Stadt schon Regelungen, die eben mobiles Arbeiten und Homeoffice geregelt hatten in gewissem Umfang, aber natürlich auch nicht in dem großen Maß. Also was die Stadt schon geschafft hat, sie hat sehr vielen Kolleginnen und Kollegen das Homeoffice ermöglicht, indem sie sogenannte, über so VR-Keys und so Zugänge ermöglicht hat. Und da hat wohl auch das IT-Referat, im IT-Referat hat es wohl auch mobile, dieses agile Arbeiten in Teams gegeben, die dann auch da, glaube ich, dafür gesorgt haben. Wobei das eben nicht immer so leicht mitzubekommen ist.
Ja, das hat die Frau Pfeiffer ja auch, haben wir jetzt nicht gespielt, aber in dem Interview, was ich geführt habe, gesagt, dass im öffentlichen Dienst sehr wohl die gerade in Corona in agilen Teams unheimlich schnell agiert haben und dass das wohl verhältnismäßig gut geklappt hat. Wie war es denn auf der Bundesfrauenkonferenz? Da war ja auch Schwerpunktthema mobiles Arbeiten.
Ja, genau. Ich habe da einen Vortrag gehört von Silvia Skraps. Die ist eine Kollegin in der Bundesverwaltung von Verdi und war früher Frauensekretärin bei der ÖTV. Und sie hat einige Aspekte angesprochen, die jetzt also in den Interviews nicht zur Sprache kamen, die ich aber sehr interessant finde. Bei der Auswertung hat sich zum Beispiel gezeigt, dass das Homeoffice Behinderten sehr viel bessere Teilhabemöglichkeiten bietet. Oder sie haben bemerkt, dass sie plötzlich neue Menschen angesprochen haben, die sich sonst wenig für Gewerkschaftsarbeit interessiert haben. Also als spezielle Gruppe hat sie die Banker dann genannt, die dann plötzlich über diese Online-Schaltung, über die interessanten Themen sich angesprochen gefühlt haben und an der Diskussion beteiligt haben.
Also die haben an den Online-Veranstaltungen.
An den Online-Veranstaltungen, genau. Mhm. Also die sind eben fortschrittlich.
Ja, da hat Verdi...
Ebenso wie die Frauen.
Ja, Verdi hat auch etwas angeboten, gerade zum Arbeitsstättenrichtlinie und so und... eben, das war auch sehr interessant und da hat auch Verdi ganz gut und schnell reagiert.
Ja, dann also, dass auch viel mehr Frauen sich beteiligt haben. Und das auch, das hatte der Mike Große-Hering, glaube ich, schon angesprochen, diese Möglichkeit, diese Wahlmöglichkeit, dass es einfach von ganz vielen Kolleginnen sehr gut angenommen wird, weil es eben auch so Typen gibt, die eigentlich nicht zu Hause arbeiten können, die sagen, also ich muss ins Büro, ich brauche diese sozialen Kontakte, damit ich nicht isoliert bin, damit dieser informelle Austausch auch stattfinden kann. Also weil diese digitalen Konferenzen bedeuten ja, dass man eigentlich nur zweidimensional, also man sieht und hört die Leute nur, aber man bekommt nicht mit, wie die große Runde reagiert, ob jetzt jemand wegschläft, ob der mit den Augen rollt und das alles ganz langweilig findet. Also diese nonverbale Kommunikation kriegt man bei dieser digitalen, bei diesem digitalen Kontaktmodell kriegt man nicht so gut mit.
Also ja, die sind so schnell weg, so schnell kann man gar nicht gucken. Also wenn wir sagten, so, jetzt sind wir eigentlich fertig, zack, tschüss, tschüss, ja. Tschüss. Oder, ja. Ne? Ja. Weg sind die Leute und man kann auch überhaupt nichts mehr so daneben mal reden, was man so in der Kaffeeküche oder beim
Mittagessen. Genau, diese informellen Gespräche, die eigentlich so ein ganz wichtiges kommunikatives Element sind von Arbeit im Betrieb. Ne?
Wie ist denn so, ist was gesagt worden, wie der Stand um Betriebsvereinbarungen oder Dienstvereinbarungen ist? Weil das fand ich jetzt ja schon interessant, dass der Mike Große-Hering gesagt hat, sie verhandeln um 500 Euro in 5 Jahren, das heißt 100 Euro im Jahr für so eine große Bankenfirma, die Beschäftigten kriegen sollten, um ihr Internet und mal einen neuen Stuhl und ein bisschen größeren Schreibtisch sich dort zu Hause einzurichten. Da wollen die jetzt das noch gar nicht. Gibt es da Regelungen, wo das läuft? Habt ihr da was gehört?
Also es wird ganz viel verhandelt und angestrebt. Aber die Regelungen, die jetzt beispielhaft genannt wurden, die finde ich jetzt also auch noch nicht so weltbewegend. Die Uni Münster zum Beispiel hat es durchgesetzt, dass ihre Beschäftigten 30 Stunden im Jahr ohne Antrag Homeoffice machen können, ohne das begründen zu müssen. Und die KollegInnen sind sehr dankbar dafür, was ich also was ich finde, dass die Ansprüche da sehr bescheiden aufgehängt sind. Aber die Regelungen sind wohl alle erst noch auf dem Weg.
Da muss naja, es gibt aber auch Schwierigkeiten. Also wenn man echtes Homeoffice machen würde, dann ist es rechtlich so definiert, dann müsste der Arbeitgeber dir deinen Arbeitsplatz zu Hause einrichten. Also der müsste das voll bezahlen und du müsstest eigentlich auch eine Gefährdungsbeurteilung machen lassen. Das heißt, du müsstest jemand Fremden in deine Wohnung lassen. Und das ist alles nicht so einfach, glaube ich, dass die Firmen das so machen wollen. Also da gibt es auch in dem Sinne eine hohe rechtliche Hürde vielleicht, die andererseits auch wieder gut ist aus meiner Sicht, weil eben, wie auch der Mike gesagt hat, das ist ja auch gar nicht unbedingt die räumliche Ausstattung in den Wohnungen gibt, dass die Leute so einfach von zu Hause arbeiten können. Und ich habe auch Beispiele gehört, dann sitzen die Leute mit ihrem Laptop halt auf ihrem Bett oder so. Und weil sie eine Einzimmerwohnung haben im teuren München, also das ist jetzt auch nicht immer so einfach, das so gut einzurichten oder zu machen.
Okay, die Münchner würden dann vermutlich ganz gerne wieder mal ins Büro gehen, aber die Leute, die von Augsburg oder Landsberg oder von sonst wo kommen, die nicht. Aber auch da soll es ja ergonomisch eigentlich sinnvoll sein. Ne?
Ich glaube, was auch noch dazu kommt, ist diese Datenschutzbestimmung. Ne? Ja. Dass das alles noch ganz unklar ist, was darf ich von meinem privaten PC machen, wo ist der Firmen-PC und wo sind da genau die Unterschiede. Das ist eine Geschichte und
also Corona hat uns ganz schnell nach Hause geschickt, das muss man einfach so sagen, und viele Frauen in die Nacht hinein zum Arbeiten, aber wie, mit welchen Geräten, mit welcher Sicherheit, da wird jetzt erst nachgearbeitet, kann man das so zusammenfassen?
Ja, das ist ja auch dieses Thema, was auch angesprochen wurde in den Interviews mit dieser Arbeitsverdichtung und die gesteigerte Arbeitsintensität mit der Nachtarbeit, Wochenendarbeit. Das müsste ja nach den normalen Tarifverträgen, müsste es da ja Zuschläge geben und so. Und da kontrolliert das, glaube ich, keiner bis jetzt. Also wie das dann tatsächlich auch entlohnt werden kann.
In der Firma von Mike Große-Hering da schon, die haben da eine automatische Zeiterfassung. Aber ich meine auch, das geht ja am Arbeitszeitgesetz vorbei, weil wenn ich denn mal denke, sonntags arbeite ich eigentlich, gibt es ein Sonntagsarbeitsverbot.
Ja, genau. Und da kommt es sehr auf das eigene Einschätzen an. Also auch überhaupt bei dem agilen Arbeiten sage ich meinem Arbeitgeber ehrlich und auch dem Team, ich brauche 5 Tage, wo vielleicht die allgemeine Erwartung darin liegt, dass ich 3 Tage dafür brauche. Mhm. Also das ist natürlich eine Gefahr da, wo dann so eine Unruhe reinkommt ins Team. Und dann glaube ich eben auch, dass man eben sich hinsetzt, abends, ja, weil da ist Ruhe, da hat man die Ruhe und dann eben die Ruhezeiten gar nicht so einhält, die eigentlich gesetzlich vorgeschrieben sind. Deswegen glaube ich, wäre es auch ganz interessant, du hast vorhin noch mal erwähnt im Vorgespräch, dass es auch so eine Art Self-Check-Test, also Selbstcheck gibt oder so, ja, den man machen könnte, wo man dann, glaube ich, besser einschätzen kann, was man für ein Typ ist oder wie man, ob man sich selber da drauf dran hält an die Arbeitszeiten, ja,
dieses,
oder sowas.
Dieses Projekt, digitale gute Arbeit Projekt heißt es ja. Agile Arbeit, gute agile Arbeit. Die haben und auch mit Unterstützung von Verdi so einen Selbstprüfer gemacht. Also wo Menschen, die agil arbeiten, da so einen Check mal eine Viertelstunde durchgehen können. Den findet man, wenn man DGAP, also kleines D-I, großes G-A-P, eingibt in irgendeine bevorzugte Suchmaschine, dann kommt man da drauf und dann kommt man auch ziemlich gut auf diesen Selbstprüfer, diesen Selbstcheck, den man machen kann, wie ausgebrannt man vielleicht schon ist. Ja, weil da muss man natürlich ehrlich antworten und nicht so nach dem Motto, ja, dann tue ich jetzt mal ohne Bezahlung weiterarbeiten, was ja im Softwarebereich nicht unüblich ist manchmal, dass die Leute einfach nicht mehr die Zeiten in die Projektabrechnungszeiten reinschreiben.
Genau, das glaube ich wäre sehr wichtig. Also nochmal der Hinweis, der Selbstcheck zu mobilem Arbeiten unter dem Projekt DGAP zu finden.
Ja. So, dann hätten wir es schon.
Ich glaube auch. Also, die Zeit ist mal wieder viel zu kurz für unser Gespräch jetzt noch. Okay. Ja, das war sie also schon wieder, unsere Sendung Arbeit, Brotzeit, Freizeit der Verdi-Frauen. Heute beschäftigten wir uns im Rahmen der Sendereihe Die Pandemie als Brennglas und Beschleuniger mit dem Thema, welche Chancen bzw. Risiken bietet agiles Arbeiten? Entgrenzung der Arbeit durch mobiles Arbeiten und Homeoffice. Wir danken der Soziologin Frau Prof. Dr. Sabine Pfeiffer und dem Betriebsrat Mike Große-Hering für die Interviews. Christiane Bielmeier kümmerte sich um die Musik und begleitete sie mit Walburga Rempe und Martina Helbing im Studio. Die Technik betreute heute wieder Felix Jakowitz und zusammen mit René Michael. Euch beiden auch vielen Dank dafür. Eine Wiederholung dieser Sendung können Sie auf DAB Plus heute Nacht um 4 Uhr und am gleichen Tag um 13 Uhr hören. Die nächste Sendung der Gewerkschaftsfrauen gibt's wieder am zweiten Mittwoch im nächsten Monat zur gewohnten Zeit von 19 bis 20 Uhr. Thema wird die Aktionswoche gegen Gewalt an Frauen sein. Und dann gibt es noch was zu feiern, denn wir sind im November 20 Jahre lang als Verdi-Frauen on air. Am Mikrofon verabschiedet sich Christiane Bielmeier. Vielen Dank fürs Zuhören und weiterhin gute Unterhaltung mit Lora und Stadtland Radio.